worum es ging eigentlich war, dass nach den ersten Versuchen, die ich mit Projekt 1 angestellt hatte, nachdem das Programm dann einmal fertig war, habe ich damit sofort natürlich versucht, Stücke zu komponieren. Nicht in erster Linie, um Stücke zu komponieren, sondern um zu sehen, was das Programm tut, ob es richtig funktioniert, ob es fehlerfrei ist, ob es diejenigen Daten bietet, die es bieten soll, sodass man mit ihnen dann musikalisch, kompositorisch weiterfahren kann. Diese Stücke sind dann auch sofort aufgeführt worden und haben sich ganz besonders in der Ausarbeitung für die Partitur ganz besonders eng an die Datentabellen gehalten, die aus Projekt 1 herauskamen. Die einzige Möglichkeit überhaupt, um so ein Programm zu überprüfen, natürlich. Ich habe diese Partitur nicht mitgebracht, es wäre vielleicht ganz lustig gewesen, sie zu sehen, denn man kann beobachten, wie die Datentabellen, also von Projekt 1 erzeugten Daten, in ganz besonders wörtlicher Weise in die Partitur übertragen wurden, sozusagen im 1:1 Verhältnis. Es gab 9 Instrumente, wenn ich mich nicht irre, entsprechend den 9 Instrumentziffern, die die alte Default-Situation immer mit sich brachte. Und dann wurde ganz genau nach den Zeitwerten die Noten über die Instrumente verteilt. Und das gab dann ein etwas trockenes Stück, sagen wir einmal. Aber es gab sehr gut wieder, woraus eigentlich das Gerüst von Projekt 1 besteht. Und zu dem Zweck, oder um das eben noch zu erläutern, möchte ich doch noch eine Anmerkung machen hierzu. Dinge, die man vorher nicht bedenkt, die einem selbst erst im Laufe der Zeit eigentlich deutlich werden. Was ich unterscheiden möchte zu dem Zweck der Diskussion über algorithmische Komposition, das ist die Komposition als solche und die akustische Form, in die sie gekleidet wird, zum Zweck der Wiedergabe, sodass Hörer sie hören können. Normalerweise kennen wir ein Musikstück. Kommen Sie ruhig rein. Das dachte ich mir schon, aber. Normalerweise kennt man Musikstücke lediglich in ihrer Wiedergabe. Lediglich Musikwissenschaftler oder Musiktheoretiker werfen noch einen Blick in die Partitur und entdecken dann in der Partitur eine Menge Dinge, die man beim Hören nicht wahrnimmt. Und vor allem lassen sich dann an der gedruckten Partitur analytische Wahrnehmungen machen, die in der Klanggestalt nicht möglich sind oder jedenfalls einen völlig anderen Charakter kriegen. Ich habe mal zu diesem Zweck mit den Studenten, die ich seinerzeit an der Musikhochschule in Köln hatte, dort im Seminar zwei parallele Veranstaltungen gemacht. In der einen Veranstaltung wurde eine Partitur analysiert, die sie nicht kannten, die die Studenten nicht kannten. Sie sollten, wie war das noch wieder? Ich dachte, dass die Studenten sie analysieren und darüber irgendwelche Aussagen machen sollten über die Art und Weise, wie die Zusammenhangsbildung stattfindet. Also typische Frage, die man doch wohl in einer Partitur stellt. Es ging nicht darum, um 12 Tonen Musik zu analysieren und 3 Töne abzuzählen, sondern eigentlich mehr, um über die Formgestaltung, die Formentwicklung, die Art und Weise, wie Formteile miteinander zusammenhängen, wie sie organisiert sind und so weiter, solche Dinge zu machen. Und auf der anderen Seite, in der zweiten Veranstaltung, die dazu parallel lief, gab es ein Tonband von einem Stück, das die Studenten auch nicht kannten. Und das Tonband wurde rein nach dem Gehör analysiert und zu diesem Zweck die Wandtafel in Anspruch genommen. Das heißt, ich hatte von vornherein dieses Tonband in kleine Stücke zerlegt und immer ein Stückchen Weißband reingeklebt, mit Tonband damals noch, mit Weißband reinkleben, sodass man an den passenden Stellen anhalten konnte. Immer wenn man beim Hören das Gefühl hatte, ich weiß nicht, ob ich das sogar mit den Studenten gemacht habe, dass sie jetzt rufen sollen, wenn sie meinen, dass irgendeine Art von Phrase beendet ist, einfach dem Gefühl nach. Man kann das ja auch dreimal hintereinander abspielen, bis man meint, hier sollte man eigentlich anhalten. Ich glaube, ich hatte das vorweggenommen, um das Verfahren zu beschleunigen. Und dann wurde jedes Stückchen Klangmaterie, das wir gehört hatten, beschrieben und zwar nach Möglichkeit mit irgendeinem Symbol versehen, das man dann an die Wandtafel schreiben konnte. Und so ergaben sich ganze Symbolketten an der Wandtafel. Und da sah man auch, wie gewisse Symbole erstmal auftreten und wie man dann als Varianten voneinander betrachten konnte. Man konnte auch die Symbole, die Weise klassifizieren, ob sie etwas bereits geschehen ist, wieder aufnehmen, ob sie auf etwas hinweisen, Erwartungen wecken und dergleichen mehr, inwieweit es Varianten ein und derselben Grundgedanken sind, wie weit es Kontrastphänomene sind und dergleichen mehr. Ich fand eine außerordentlich analytische, außerordentlich nützliche Untersuchung, um den Blick endlich mal vom Notenpapier wegzukriegen. Nun, ich will darauf weiter nicht eingehen, das war jedenfalls, glaube ich, für alle eine ganz nützliche Erfahrung. Das Stück, was nur der Partitur nach analysiert wurde, war von mir. Vorher kannten sie es nicht. Und ich konnte ihnen hinterher sagen, inwieweit ich als Komponist das eigentlich genauso bzw. gerade anders gemeint hatte, als sie bei der Analyse herausgefunden hatten. Und dann kann man sich stundenlang darüber unterhalten, wessen Wort gilt. Des Komponisten oder desjenigen, der es analysiert. Wobei ich keineswegs meine, dass der Komponist recht hat, denn das hat zwar mit anderen zusammen, aber schon der gute alte Adorno hat ja damals bemerkt, dass dem Komponisten Einsicht in sein eigenes Werk verwehrt ist. Der Analysierende guckt mit einem ganz anderen frischen Blick. Er hat keine autobiografischen Hemmungen sozusagen bei der Betrachtung seines eigenen Werkes. Also man kann das von verschiedenen Seiten aus sehen. Aber rein informatorisch war es für die Studenten natürlich schon interessant, dann von dem Komponisten zu hören, wie er das eigentlich selber gesehen hat. Und bei dem anderen Werk handelt es sich um ein frühes Werk von Boulez, das sehr unbekannt war und das dann hinterher mit der Partitur, die Partitur hatten wir damals, glaube ich, nicht einmal zur Verfügung, aber jedenfalls, wo wir dann aufgrund der analytischen Befunde weitere Aussagen über den Charakter und den Aufbau des Werkes haben machen können. Ich erwähne das eben eigentlich nur so nebenbei. Worauf ich eigentlich hinaus will, ist der Umstand, dass es so etwas wie den absoluten musikalischen Text gibt. Etwas, was ich am liebsten vergleiche mit einem Klavierauszug. Etwas, was entkleidet ist von allem, was die Musik akustisch anziehend macht. Und weshalb die meisten Leute ja auch Musik hören, die interessieren sich nicht für die Musik als solche, sondern für den Ohrenkitzel und den Nervenkitzel oder die Stimmung, die es erzeugt. Oder dass es andere Geräusche abhält. Weil Musikgeräusche sehr angenehmer sind als alle möglichen anderen, die aus der Umwelt auf uns eindringen. Es gibt 1000 Gründe, um Musik zu hören. Jedenfalls sind all die musikalischen Wahrnehmungen, die ein durchschnittlicher Hörer macht, wahrscheinlich weit entfernt von dem, was nicht nur in der Partitur steht, sondern was eigentlich der Zweck der Übung war, was dem Komponisten als Gestalt, als sozusagen geistiger Gehalt des Werkes vor Augen gestanden hat. Ich weiß nicht, ob Sie das über das Geistige in der Kunst von Kandinsky gelesen haben. Sie ja, machen es ruhig, es ist interessant, es ist, wenn Sie so wollen, ein bisschen veraltet, insofern, als es schon eine ganze Weile her ist, dass das Büchlein geschrieben wurde und auch die Kunstanschauung der Zeit und dasjenige, was man damals malte, nun auch bereits der Vergangenheit angehört und im Museum zu bewundern ist, aber es ist auch der Versuch, eigentlich den geistigen Gehalt, wie man das nennen könnte, von der Erscheinungsweise zu trennen. Er geht darin weitaus nicht so weit, wie ich mir gewünscht hätte und wie ich vielleicht noch versuchen würde, das sogar in der Musik zu tun. Aber jedenfalls nach Anlass dieser Betrachtung über das Geistige in der Kunst kann man sich ebenfalls Gedanken machen über das Geistige in der Musik. Und interessant die Frage, wo eigentlich die Trennungslinie verläuft. Ich meine keineswegs damit, ich glaube auch nicht, dass das Kandinsky, dessen Text ich nun nicht in allen Einzelheiten mehr vor Augen habe, gemeint hat, nämlich dasjenige, was der Komponist bzw. Maler selber gewollt hat. Er hat aber seinen Beruf ausgeübt und weiter gar nicht und hat das Handwerkzeug benutzt, das er gelernt hat. Und er hat natürlich seine Ideenwelt und seine Ideenwelt ist natürlich zum großen Teil von Vorstellungen besetzt, die aus der Kunstwelt stammen. Keine Kunst ohne Kunst. Man kann keine Kunst machen, ohne sich auf Kunst beziehen, die es bereits gibt. Und zwar normalerweise doch innerhalb desselben Kunstkreises, desselben Kunstareals, desselben Stückes Kunstgeschichte, aus dem man selber kommt. Insofern könnte man sich die Frage stellen, wo hat Kunst überhaupt jemals ihren Anfang nehmen können? Denn das erste Kunstwerk hatte ja keins vor sich. Wie ist das überhaupt? Denken Sie mal darüber nach. Das ist eine spannende Frage, die natürlich ganz einfach damit zusammenhängt, dass wenn wir zurückforschen zu einem Zeitpunkt, zu dem es noch keine Kunst gab und erst das erste Kunstwerk erscheinen sollte, der Kunstbegriff, wenn man ihn damals definiert hätte, wahrscheinlich eine völlig andere Definition erhalten hätte, als wir ihn heute geben. Nicht wahr? So entwickelt sich also der Begriff an seinem Gegenstand. Und nachdem der Begriff da ist, entwickeln sich die Gegenstände wiederum nach Maßgabe des Begriffes. Das ist also ein außerordentlich fließender Prozess. Nichtsdestoweniger kann man sich vorstellen, dass das Kunstwerk, was seinen geistigen Gehalt betrifft, durchaus von seiner akustischen oder optischen Erscheinungsweise abtrennbar ist, als sozusagen die Komposition, also das, was sich überhaupt komponieren lässt, denn die Eindrücke, die auf den Hörer oder Betrachter entstehen, die Lichtwellen oder die akustischen Wellen, die davon ausgehen, die lassen sich ja in dem Sinne nicht gut organisieren, die lassen sich nicht planen, die lassen sich nicht strukturieren, sondern die laufen mit oder sind das Medium, mithilfe dessen dann dieses der eigentliche Kern eines Kunstwerkes übertragen wird. Jedenfalls so stelle ich mir das vor. Und so hatte ich neulich ganz praktisch die Erfahrung mit meiner elektronischen Komposition Essay, die wir uns in einem früheren Stadium unserer Zusammenkünfte angehört haben, wobei es die alte analoge Version gibt aus dem Kölner Studio und auch die dazugehörige außerordentlich ausführliche und bis in alle Details gehende Partitur. Und man könnte sich vorstellen, dass wenn man jetzt diese Partitur neu realisiert, dass dann eigentlich dasselbe Stück wieder dabei herauskommt. Nun, ich habe das neu realisiert, nicht noch einmal mit den analogen Studiomitteln von seiner Zeit, sondern mit C-Sound, also einem direkt im digitalen Medium, in dem die Klänge sozusagen auf mathematischer Grundlage berechnet werden, also die Schwingungsformen auf mathematischer Grundlage errechnet werden und dann etwa zu denselben Resultaten führen müssen, wie sie seinerzeit im analogen Studio geführt haben. Das stimmt bis zu einem gewissen Grade, aber bis zu einem gewissen Grade stimmt es auch nicht. Man erkennt das Stück in der digitalen Neufassung sofort als dieselbe Komposition, wundert sich aber oder erstaunt über die Unterschiede, die es zwischen den beiden gibt, denn die Partitur ist außerordentlich präzise. Mit einem Programm wie C-Sound oder einem ähnlichen kann man ebenso präzise solche Klänge noch einmal nachschaffen. Dennoch bleibt ein charakteristischer Unterschied bestehen. Und worin besteht er eigentlich? Und das hat mich dann noch mal ganz deutlich darauf gebracht, dass es sich bei dem, was in der Partitur steht, um die Komposition handelt. Also das, was ich gerade den geistigen Gehalt oder die Planung oder die Struktur oder irgendetwas derartiges nennen möchte, während die analoge Klanggestalt, also die im Studio entstanden ist, eigentlich lediglich die Übersetzung in einen akustischen Träger ist, mit dem der geistige Gehalt, wenn ich das mal so hochtrabend nennen darf, übermittelt wird, denn eine Instrumentalpartitur, also die eine Streichquartett, die kann ich ja noch lesen, und sehr gut lesen und darin blättern, so wie ich in einem Roman lese und mir die Musik völlig vergegenwärtigen. Dagegen so eine elektronische Partitur, die lediglich Zahlentabellen bietet, kann man überhaupt nicht lesen. Man kann lediglich feststellen, wie sie hergestellt worden ist, aber ein akustisches Erfahrungserlebnis hat man damit keineswegs. Die Partitur beinhaltet die eigentliche Komposition, das, was ich komponiert habe, das, was ich komponieren konnte. Ich sagte, die Übertragung hinterher lässt sich nicht komponieren, in dem Sinne höchstens verursachen, aber nicht komponieren, und das ist auch nicht dasselbe. Das, was ich komponiert habe, und das, was dann im analogen Studio entstand, war die Übersetzung ins Akustische mit den damals zur Verfügung stehenden Mitteln. Jetzt zeigt sich, dass C-Sound diese Mittel nicht zur Verfügung stellt. Ich kann einen Rauschen filtern, ich kann einen Sinuston produzieren, das ist kein Problem, aber es gab eine Reihe von anderen Techniken, die in der analogen Welt angewendet wurden, die sich in C-Sound nicht finden, jedenfalls nicht so ohne weiteres und erst wahrscheinlich sehr mühsam hätten zusammengesucht werden müssen. Man darf auch nicht vergessen, dass C-Sound auf außerordentlich systematischen Grundsätzen aufgebaut ist, auf mathematischen nämlich, während die Apparate eines analogen Studios zwar auch natürlich auf naturwissenschaftlichen Erkenntnissen und Gesetzen beruhen, aber dennoch viel mehr an bereits praktische Zwecke angepasst sind. Außerdem kommt es vor, das klingt sehr anekdotisch und sehr, sehr lustig, aber ist tatsächlich wahr, analoge Apparate funktionieren nicht immer so, wie sie sollen. So wie ein Auto nicht immer so funktioniert, wie es soll, und ein Fernsehapparat. So versagen auch die akustischen Apparate des elektronischen Studios ganz bei ihrem Dienst. oder beziehungsweise da schleichen sich allmählich kleine Verschleißerscheinungen ein, Frequenz ist nicht mehr stabil, nicht mehr da, wo sie eigentlich eingestellt worden ist und dergleichen mehr, ohne dass der Komponist das merkt. Er vertraut darauf, dass ein Sinusgenerator Sinus produziert, dass ein Ringmodulator sauber die Summen und die Differenzen zwei Signale bildet und dergleichen mehr. Ob das so ist oder nicht, entzieht sich in aller Regel der Einsicht des Komponisten. Ja, wir haben sogar einmal den Fall gehabt, dass ein Gastkomponist, ich weiß jetzt nicht mehr, wer es war, mit einem speziellen Filter arbeitete, einem aktiven Filter, was also nicht bloß passiv etwas rausfiltert, sondern gleichzeitig einen aktiven Verstärkerteil hatte, dass dieses Filter, an das er sehr gewöhnt war, das er sehr liebte und sehr dringend brauchte für seine Arbeit, einer routinemäßigen Kontrolle unterworfen wurde im technischen Dienst. Die stellten Fehler fest, reparierten die Fehler, brachten das Gerät zurück und meinten, wir würden nun wahnsinnig dankbar sein, dass der Apparat wieder funktionierte, wie er sollte. Bloß der arme Komponist konnte nicht weiter, denn der Apparat war für ihn kaputt. So viel eigentlich zu der Übersetzung. Er hatte ein geistiges Konzept, dieses geistige Konzept muss jetzt übersetzt werden in die Klanggestalt und das geht mit den Apparaten, aber dann muss man sich auch darauf verlassen können, dass die Apparate bleiben, was sie sind, weil sie doch Teil des Konzeptes werden, notwendigerweise. Das ist nur mit CISA auch nicht so, da kann in dem Sinne nichts kaputt gehen. Der Computer als solcher vielleicht, oder die Festplatte kann abstürzen, aber irgendeine Sache, die Sinusfunktion bleibt, was sie ist, daran ändert sich nicht. Insofern ist das ein sehr viel zuverlässigeres Instrument. Und da ist deutlich geworden, inwieweit doch die akustische Darstellung abhängig ist von der Arbeitsweise, mit der man das tut und den Mitteln, die dafür zur Verfügung stehen. Und der Unterschied der Mittel zwischen dem analogen Studio in Köln seinerzeit und den Möglichkeiten von C-Sound haben sich dann eben deutlich ausgeprägt in diesen, ja, wie soll ich sagen, etwas typischen Unterschieden, die sich zwischen diesen beiden Versionen eines und desselben Stückes ergeben haben. Nun ja, man denkt natürlich dann ganz gerne etwa an die bekannten Probleme der Interpretation in der in instrumentalen Musik, wo das eine Streichquartett das andere nicht ist. Und jeder Pianist hat seine Auffassung und seinen Beethoven-Sonaten hat und jeder Dirigent seine Leute dirigiert, alle diese bekannten Scherze. Da ist natürlich etwas Wahres dran, denn die tun ja auch weiter nichts anderes, als den geistigen Gehalt der Partitur, so wie sie ihn verstehen, in ein akustisches Medium übersetzen mit Hilfe eines manchmal etwas komplizierten Apparates, nämlich eines großen Orchesters, womit man also noch mit hundertfältiger Psychologie zu tun hat. Stockhausen sagte einmal, das Schöne am Sinustongenerator ist, dass man ihn nicht erst vom Sinn der Musik überzeugen muss, eher einen Ton von sich gibt. So wünscht sich manch ein Dirigent wahrscheinlich 100 Generatoren statt 100 Musiker. Wir hatten, und das war ein sehr konkreter Fall, nämlich einen Flötisten im Rundfunkorchester in Köln, der bei den Zeitmaßen von Stockhausen mitgewirkt hat, der nicht nur brav seine Flöte blies, war erster Flötist, dachte ich, im Rundfunksinfonieorchester, sondern darüber hinaus auch, wie soll ich sagen, neugierig war. Er suchte das Gespräch mit Komponisten, weil das war natürlich eine Musik, die ihm auch nicht so direkt an der Wiege gesungen war. Er spielte lieber Symphoniekonzerte oder Opern oder was weiß ich. Statt dieses neutönerische Zeug noch dazu war es auch noch schwierig. Vor allem bei diesen Zeitmaßen von Stockhausen, die werden Sie kennen, mit diesen eigenartigen Zeitverschiebungen und dergleichen, also wo man nicht mal schön brav seinen Takt durchspielen kann. Also wollte er doch wissen, wie das alles zusammenhängt und warum das so ist, in der Hoffnung, dadurch doch auch etwas zum Spielen zu lernen. Und diese ewige Fragerei, das war dann in der Teestube vom Westdeutschen Rundfunk, wo man sich dann gern zum Mittagessen traf, da ist er dann häufig Stockhausen auf den Leib gerückt und hat ihn immer wieder danach ausgefragt. Und Stockhausen hat das dann irgendwann ein bisschen satt gehabt und gesagt, um Gottes Willen, gib mir mal Sinus zum Generator, der spielt auch so, ohne solche Diskussionen. Aber es ist natürlich wirklich etwas Wahres dran. Und wir haben tatsächlich damals im elektronischen Studio diese Möglichkeiten außerordentlich genossen, frei von irgendwelcher störenden Umwelt, vor allem der musikalischen Umwelt und dem ganzen eingeschliffenen Musikleben mit seinen komplizierten Apparaten, über sehr ernsthafte Grundfragen der Musik nachdenken zu können. Nicht nur, wie kann man den einen Triller besser spielen oder irgendeinen Doppelgriff, sondern wie wird überhaupt Musik organisiert, wenn man bis auf ihren Grund geht. Und der Grund bestand ja damals darin, dass man meinte, auch noch die Klangfarbe zu komponieren. Das heißt also, eine Flöte nicht nur zu benutzen als, was sie ist, als Instrument, sondern sich zu fragen, aus welchen Teiltönen der Flötenton besteht und wie weit aus diesen Teiltonverhältnissen, sagen wir mal, Material gewonnen werden kann für die Formgestaltung des Stückes. Na und so weiter und so weiter und so weiter. Wie bin ich jetzt auf das alles gekommen? Ja, es geht eigentlich hier nochmal um Projekt 1 und Projekt 2. Vielleicht kriege ich jetzt den Zusammenhang nicht, weil ich so weit abgeschweift bin. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass es bei diesen Versuchen von Projekt 1 und Projekt 2 und Projekt 3 gibt es auch noch, das ist zwar nicht fertig, aber es besteht jedenfalls in der Planung noch, geht es doch eigentlich darum, nicht so sehr die akustische Gestalt, die Übersetzung in Gefühlsregungen letzten Endes sogar, oder zumindest in etwas, was solche hervorrufen kann, sondern um den Planungscharakter, also das Kompositorische am Komponieren, um das festzulegen, also zu beschreiben, das Festlegen ist nicht das Wichtige, sondern derartig zu beschreiben, dass man es auch festlegen kann, wenn man das will. Und das ist bei Projekt 1 bis zu einem gewissen Grade gelungen. Wir haben gesehen, es bietet dem Komponisten allerlei Freiheiten. Ich habe auch noch ein Beispiel vorgeführt bei den Klavierstücken, an dem man sehen kann, wie die Partiturtabellen, die der Computer ausgedruckt hat, dann übertragen werden können in die Partitur. Nicht müssen, das ist einfach ein Beispiel, es geht auf vielerlei Weise, aber jedenfalls als sozusagen anregendes Beispiel habe ich mir das vorgenommen. Ich habe noch ein zweites Beispiel von einem anderen Stück, was wir uns auch unter diesen Umständen angucken können. Dann kommen wir zu Projekt 2, wo ich meinte, nachdem ich jetzt, habe ich den Faden wieder, die ersten Stücke damit komponiert hatte, wo ich also möglichst wörtlich die Partitur, die der Computer liefert, in die Partitur übersetzt habe, die die Instrumentalisten brauchen. Dass ich dachte, sagen wir mal, die Beschränkungen des Programmes fielen mir damals stärker auf als heute. Nachdem ich sehr viele Stücke mit Projekt 1 komponiert habe, sehe ich eher den freiheitlichen Aspekt davon. Seinerzeit fiel mir eigentlich eher der einschränkende, der beengende Aspekt auf, weil eben das Programm doch sehr viele Fragen der Komposition oder der Werkgestalt offen lässt, die dann erst nachträglich noch ergänzt werden müssen durch den Komponisten in einer Phase, die ich gerne mit Interpretation bezeichne, in dem die Partiturtabelle Daten enthält, die tatsächlich einer gewissen Ausdeutung oder einer Interpretation fähig sind. Deshalb habe ich Projekt 2 entwickelt und bei Projekt 2 vor allem versucht, die Lücken, die Projekt 1 meiner Meinung nach gelassen hatte, noch zu ergänzen. Da wollte ich eben eigentlich einsetzen und noch mal ganz kurz daran erinnern, dass in Projekt 2 dann der allgemeine Ablauf bei Projekt 1 hatten wir es einfach zu tun mit den Default-Daten oder den vom Komponisten gegebenen Daten für verschiedene Parameter. Diese Datensammlung ist hier in Projekt 2, um das ganz kurz nochmal zu wiederholen, auseinandergenommen, zunächst ganz oben in eine Liste, wo alle diejenigen Daten drinstehen, die man für den betreffenden Parameter braucht. Was wir hier sehen, das gilt für sämtliche Parameter und es sind in diesem Projekt deren 8. Dann werden die Listen noch einmal vorsortiert in einer Tabelle. Ich kann also die Listendaten, Instrumente, Einheitsabstände, Register oder was immer es ist, zu verschiedenen Gruppen zusammenfassen, die sich dadurch unterscheiden, dass sie dann in verschiedenen Tabellengruppen stehen und jede Tabellengruppe kann dann einzeln angerufen werden. Genauso gut, wie man eine Liste anruft oder sonst etwas. Dann sollen solche Listengruppen dann schließlich doch wieder vereinigt werden. Im simpelsten Falle kann ich die ganze Liste einfach in die Tabelle kopieren und dann von der Tabelle aus direkt in die Partitur. In einem komplizierteren Fall möchte ich gerne Vorordnungen vornehmen und dann unterscheide ich verschiedene Tabellengruppen. Habe ich verschiedene Tabellengruppen? Dann ist die Frage, wie kommen die Tabellengruppen in die Partitur? Sie kommen in die Partitur über ein sogenanntes Ensemble, also sozusagen eine Art von Auffangplattform, in der die Tabellengruppen zunächst wieder zusammengebracht werden, die man sich aus der Tabelle herausgesucht hat.
Und um das zu tun, gibt es die Frage, wie viele solcher Gruppen braucht man? Und wenn man diese Frage beantwortet hat, welche Gruppen sollen das dann sein? Dadurch entsteht dann also durch die Zusammenführung solcher Gruppen das Ensemble. Dann sollen die Ensemble-Elemente in die Partitur übertragen werden. Und da stellt sich natürlich wieder die Frage, wie viel will ich insgesamt haben? Und wenn ich die Frage weiß, welche sollen das im Einzelnen sein? Nun, wie viele, das hängt natürlich damit zusammen, wie lang die Variante werden soll, die ich hiermit komponiere. Und dann, wenn ich einmal diese Zahl habe, dann kann ich entscheiden, welche ich im Einzelnen haben will. Mir gibt es recht zu diesem Laufplan noch einige Informationen. Oben sehen wir rechts Komponist, Komponist, das heißt, dass der Komponist die Liste füllt, dass der Komponist die Tabelle definiert. Dafür gibt es keinen Algorithmus, der das tut. Erst hier fangen die Algorithmen an, denn die Fragen, wie viele solcher Gruppen und welche Gruppen ins Ensemble kommen, das wird bereits algorithmisch entschieden von Selektionsprogrammen oder Permutationsprinzipien. Die wiederum, die werden von Komponisten angewiesen. Also man könnte sich hier nochmal so einen Pfeil vorstellen und das Wort Komponist ganz rechts. Ich habe das weggelassen. Und dasselbe gilt hier. Die Länge der Variante, also des Resultats, das in einem Zuge produziert wird, wie immer man das nennen will, kann nur vom Komponisten gegeben werden. Dagegen die Auswahl im Einzelnen unterliegt wieder den Selektionsprogrammen. Und bei diesen Selektionsprogrammen müssen wir an Instanzen denken, die wir aus Projekt 1 kennen, in Form der 7 Prozesse, vom äußerst unregelmäßigen bis zum äußerst regelmäßigen Prozess. Nur, dass hier nicht die Frage der Regelmäßigkeit oder Unregelmäßigkeit mehr zentral stehen, sondern einfach verschiedene Algorithmen angeboten werden, die aus dieser Zeichnung nicht hervorgehen, aus denen der Komponist wählen kann. Und durch die Anwendung solcher Prinzipien hat der Komponist es in der Hand, ob seine Variante dann, sagen wir mal, den Vorstellungen des Regelmäßigen oder Unregelmäßigen, oder für die anderen Vorstellungen, diese Einschränkung auf regelmäßig, unregelmäßig, ist dann hier eigentlich definitiv verschwunden. Dann möchte ich ebenfalls ganz kurz ein Beispiel geben für die Fragestellungen, die dann den Komponisten im Einzelnen erwarten. Ich will sie nicht alle vorführen, sondern nur diejenigen, die jetzt hier im Augenblick für uns interessant sind. Für den einen eine Wiederholung, für den anderen ist das eben neu. Hier haben wir zunächst hier das Instrument und es zeigt sich hier schon, dass das Instrument im Gegensatz zu Projekt 1 wesentlich ausführlicher behandelt wird. Es gibt zunächst mal wieder die Liste, die auch in dem allgemeinen Fall, den wir eben gesehen haben. Es gibt neben der Liste die Frage, es gibt die Tabelle, in der also Instrumente vorsortiert werden können. Man kann eine Gruppe der Holzbläser machen oder eine Gruppe der Blechbläser oder willkürliche Gruppen, wie immer man will, die man dann als solche Gruppe anrufen und in dieses vorbereitende Ensemble schicken kann. Dann die Frage natürlich wieder die Anzahl solcher Gruppen, die zum Ensemble sollen, die Auswahl aus ihnen und dann schließlich, was hier Order heißt, ist dann die endgültige Auswahl aus dem Ensemble in die Partitur hinein. Dazu kommt beim Instrument noch die Möglichkeit, jedes Instrument einzeln zu definieren. Die Liste enthält nicht nur eine Ziffer wie 1, 2, 3, obwohl man das machen kann. Der Komponist ist völlig frei, seine Instrumente zu benennen. Er darf aber Flöte, Oboe sagen. Dann gibt es Modes of Performance, also Spielweisen, die man noch Listen auflisten kann, soweit man sie gebrauchen will. Also Sachen etwa wie Verblößung von Dämpfern oder Pizzicato oder allerlei Dingen, die nicht direkt sich in Noten und Dauern und so weiter ausdrücken lassen. Und die Dynamik hat sowieso eine eigene Tabelle, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass ich bei dem Performance Mode mir Lautstärke vorstelle. Ich meine, das ist einfach ein freier Parameter, mit dem der Komponist spielen kann. Das Instrument wird außerdem definiert durch seinen Tonhöhenumfang, niedrigster und höchster Ton, durch den Dauerumfang, welche Dauern er spielen kann. Das scheint vielleicht merkwürdig zu sein, aber man muss bedenken, dass die Instrumente überhaupt nur kurze Töne spielen können. Und das soll das Programm wissen, damit es gar nicht erst auf die Idee kommt, einem solchen Instrument lange Töne zu spielen zu geben. Oder umgekehrt, wenn bereits lange Töne feststehen, dann fallen all die Instrumente automatisch weg, die solche langen Töne gar nicht spielen können. Aber es geht nicht um eine physikalische Beschreibung der Instrumente, sondern das, was der Komponist im Sinne seiner Formplanung in diesem Augenblick erwartet. Ich habe ein paar Mal schon das Beispiel erwähnt. Ich kann mir vorstellen, dass in einem bestimmten Abschnitt des Stücks, in einer Variante, das kann ein Stück sein, vielleicht von 10 oder 15 Sekunden, Blechbläser nur ganz kurze Staccato-Töne spielen sollen, ja, dann gebe ich der Posaune eben nur kurze Dauern, damit eben keine langen Töne in den Posaunen überhaupt vorkommen können. Weil das alles unterliegt natürlich den Formvorstellungen und Ordnungsvorstellungen des Komponisten, diese kleine physikalische Beschreibung von akustischen Instrumenten. Dann schließlich die Akkordgrößen. Das heißt nichts anderes, als wie viele Töne ein Instrument gleichzeitig spielen kann. Das wäre eigentlich das bereits. Dann kriegen wir, was auch ein bisschen umständlich ist, die Geschichte mit der Harmonik. Denn die Harmonik ist historisch gesehen ein einigermaßen weit entwickelter Parameter, für den wir auch die entsprechende Empfindlichkeit uns erworben haben, durch das Studium von Harmonielehre und so weiter, das Studium von Musikstücken und durch das Hören von harmonisch organisierter Musik. Um hier den Komponisten einige Möglichkeiten zu bieten, kann er zwischen drei Prinzipien unterscheiden, die Akkord, Reihe und Intervall heißen. Wenn er mit Akkorden arbeiten will, dann braucht man zunächst eine Tabelle von den Akkorden, die er verwenden will. Man darf nicht vergessen, jeder Akkord kann transponiert werden. Und dadurch, dass es hier auch für jeden Akkordton Register gibt, kann also auch in enger und in weiter Lage erscheinen dergleichen. Also das ist schon mal eingeschlossen. Es geht einfach um verschiedenartige Akkorde, zweistimmige, dreistimmige, vierstimmige, fünfstimmige, in verschiedenartigen Tonzusammensetzungen. So wie man in der Zwölftonreihe jeden Ton einmal hat, so hatte man also in der Akkordtabelle, würde ich sagen, von jedem Akkordtyp ein Exemplar. Dann kommt die Reihenfolge, in der die Akkorde zitiert werden sollen, wenn es darum geht, die Harmonik zu gestalten. Und schließlich noch kann jeder Akkord, nachdem er verwendet ist, sofort transponiert werden. Man kann die Transposition ausschalten. Diese Selektionsprogramme, die dann hier zur Auswahl stehen, sind uns nicht unbekannt. Alias ist einfach der Würfel, Serie ist der Würfel der Wiederholungskontrolle, also der serielle Fall im klassischen Sinne. Ratio ist auch Serie, aber mit eingeschlossenen Gewichtsfaktoren, sodass Elemente auch Übergewichte bekommen können, häufiger drankommen können als andere. Die Gruppe werden Gruppenbildungen provoziert, sodass man angeben kann, erstens, welcher Wert wird überhaupt gewählt, zur Verfügung stehenden, also etwa welcher Akkord hier in der Tabelle steht. Und danach, wie oft er wiederholt werden soll. Dafür gibt es hier die Grenzwerte A und Z. Und zwischen ihnen entscheidet dann der Zufallsgenerator irgendeinen Wert. Dasselbe gilt dann auch für die Transposition, die also entweder zufällig sein kann oder zufällig mit Wiederholungskontrolle. Oder hier, wo Low steht, würde es bedeuten, dass der Komponist eine Reihe von Transpositionsintervallen angibt. Und nach dieser Reihe werden dann die Akkorde transponiert. Und wenn mehr Akkorde gebraucht werden, als diese Reihe Intervalle enthält, dann wird diese Reihe wieder von vorne angefangen. Es wird einfach so wiederholt, bis keine Akkorde mehr verwendet werden. Sollen anders lässt sich das praktisch nicht machen. Dann, das zweite Prinzip ist das Reihenprinzip. Dann wird hier eine Reihe eingetragen. Reihe heißt nicht Zwölftonreihe, sondern Reihe heißt einfach eine Folge von Zahlen. Von x-beliebigen Zahlen. X-beliebig insofern nicht. Wenn ich im Zwölftonsystem, also mit 12 Halbtönen pro Oktave arbeite, dann habe ich natürlich nur die Ziffer von 1 bis 12 zur Verfügung. Die müssen aber nicht alle drankommen, können auch beliebig wiederholt werden. Von mir aus kann so eine Reihe 100 Elemente enthalten, ist völlig egal. Wenn diese Töne verbraucht sind, fängt die Geschichte wieder von vorne an. Auch diese Reihe kann transponiert werden oder auch ohne Transposition benutzt werden. Ali und Serie ist dasselbe wie wir hatten. Chromatisch heißt einfach, dass sie jeweils chromatisch in Halbton angehoben oder abgesenkt wird, sodass die chromatischen Stufen benutzt werden systematisch. Und seriell bedeutet in diesem Zusammenhang, dass die zweite Transposition anfängt mit dem zweiten Ton der Reihe und die dritte Transposition mit dem dritten Ton der Reihe, sodass die Transpositionsstufen den ursprünglichen Reihenstufen folgen. Eine Technik, die innerhalb der seriellen Musik durchaus gebräuchlich war und auch eigentlich einigermaßen sinnvoll zu sein scheint. Dann haben wir noch das dritte Prinzip, das Intervallprinzip. Das besteht aus einer Intervallmatrix. Diese Matrix enthält so viele Zeilen und so viele Spalten, wie das Tonsystem enthält, minus 1. Also bei 12 Tönen sprechen wir von 11 Intervallen. Nun ist das eigentlich nicht korrekt, denn das 12-Tonsystem, die 12 Halbtöne haben, und sie haben natürlich auch 12 Intervalle, das geht ja auch nicht anders. Die kleine Terz spricht die große. Die große Terz spricht der kleinen Sechste, die große Sechste, der kleinen Terz und so weiter. Und es entspricht der Triton des Tritoners. Das sind zwei verschiedene Tritone, die bloß sind gleich und darum meint man, dass es so einen gibt. Wenn man also diese beiden Tritone dazu zählt, dann haben wir tatsächlich auch 12 Intervalle insgesamt. Aber diese Matrix nimmt darauf keine Rücksicht. Das ist also eine 11x11-Matrix in dem Fall. Und in dieser Matrix wird angegeben, dass wenn ein bestimmtes Intervall bereits in der Partitur steht, dass ein folgender Ton gewählt werden soll, welche Intervalle für diesen Anschluss in Frage kommen. Und auf diese Weise wird also beim gegebenen Intervall in der Reihe geguckt, welche Intervalle sind erlaubt als Folgeintervalle. Daraus wird irgendeins gewählt. Das ist dann das nächste gegebene Intervall und da wird dann wieder das nächste Folgeintervall gesucht und so weiter. Das heißt, ein Prinzip, das nicht auf Zwölftönigkeit beruht, sondern auf der Intervallkontrolle. Diese Intervallkontrolle kann durchaus zu an Atonalität gemahnende Konstruktionen führen, aber es ist keineswegs sicher, dass alle zwölf Töne vorkommen, eher einer wiederholt wird. Dafür hingegen prägt sich dann das Prinzip vorherrschender Intervalle aus, dass man dann jederzeit eintauschen kann gegen ein anderes Intervallprinzip, indem man eine neue Variante, für eine neue Variante, die eine andersartige Matrix benutzt, die andere Übergänge zwischen Intervallen ermöglicht. Wenn einem das Ausfüllen der Matrix zu Müsilesern kann man hier, wo der Dotpunkt steht, einen Akkord angeben, der so konstruiert ist, dass er alle die Intervalle enthält, die man möchte und keine Intervalle enthält, die man nicht möchte, innerhalb eines solchen akkordischen Zusammenhangs. Es ist ein vereinfachtes Verfahren, es ist nicht ganz dasselbe, als die Matrix mit der Hand ausfüllen, aber es ist ein vereinfachtes Verfahren, was in vielen Fällen sehr gute Dienste leistet und das Programm errechnet dann aus diesem gegebenen Akkord die Matrix. Dann kann man hier noch Töne blockieren, verbieten. Das ist jetzt für uns nicht so wichtig. Inversion ist die Inversion der Matrix. Und wenn ich die Matrix invertiere, dann werden aus allen verbotenen Intervallen erlaubte und aus allen erlaubten verbotene. Und so kann man dieses erlaubt-verboten-Verhältnis regelrecht umkehren und sich mal anhören, wie dieselbe Harmonie klingt, wenn sie in diesem Sinne regelrecht umgedreht wird. Ich habe das damals schon gesagt, es ist eigentlich eine Spielerei, es ist etwas, was sich hier programmieren, also in einem Computerprogramm besonders einfach darstellen lässt. Und es ist vielleicht ganz lustig, damit etwas zu spielen. Was wir dann hier unten noch sehen, das Register ist ein schematischer Charakter, so wie viele andere auch, in dem einfach eine Liste gegeben ist, eine Tabelle ausgeführt werden kann mit Gruppen von Listenelementen. Dann entscheide ich über die Gruppenselektion, welche Gruppen in einem konkreten Fall oder welche Gruppe in einem konkreten Fall jetzt der Tabelle entnommen werden soll für das Ensemble. Und dann mit der Reihenfolge hier wird dann aus dem Ensemble Wert für Wert herausgenommen für die Partitur gesetzt. Hier gibt es auch noch zusätzlich einerseits die Reihenfolge, die Sequenz, wobei der Komponist selber die Reihenfolge angeben kann, in der die Elemente erscheinen. Und wenn dieser Vorrat erschöpft ist, dann geht das wieder von vorne an. Oder er kann sogenannte Tendenzmasken bilden. Ich will dafür noch ganz rasch ein Beispiel zeigen. Ein Prinzip, das sich als außerordentlich nützlich erwiesen hat und auch von verschiedenen anderen Komponisten oder Programmautoren übernommen worden ist. Und das sieht dann etwa so aus.
handelt sich um eine Maske, wenn man sich also vorstellt, dass dies hier oben ein Array, also eine Liste ist, in der die Elemente drinstehen, dann könnte etwa die Maske diese Gestalt haben, also ein kleines Fenster, durch das man hindurch auf die Liste guckt oder das Ensemble, um das es hier handelt. Und wenn dieses Fenster so klein ist, dass nur ein einziges Element darunter sichtbar ist, man muss sich dies natürlich gerastert denken, so viele Teile, wie es eben Liste, Elemente in diesem Ensemble gibt. Wenn da 20 Elemente drinstehen, dann stehen da 20 Zahlen, und wenn diese Maske ein 20. breit ist, dann wird genau ein Element darin sichtbar und dieses Element muss dann in diesem Augenblick gewählt werden. Wenn ich jetzt diese kleine Maske Stück verschiebe von einem Element zum anderen, dann kriege ich die Elemente in der Reihenfolge, in der sie in diesem Ensemble drinstehen. Das ist also ein Fall, der sich grundsätzlich von dem bisher betrachteten unterscheidet, wo ARIA oder der Würfel mit Wiederholungskontrolle benutzt wurde, wobei willkürlich irgendein Element ergriffen wird, für das die gesamte Liste oder das gesamte Ensemble zur Verfügung steht für die Auswahl. Und bei der Wiederholungskontrolle wird das gewählte Element dann gesperrt, so lange, bis das ganze Ensemble entleert ist. Hier nun haben wir eine solche Maske. Diese Maske kann natürlich jetzt beliebige Breite haben. Die beiden Masken Grenzen oder Ränder, links und rechts, sind unabhängig voneinander verschiebbar. Wenn ich also diese Maske etwas größer mache, sagen wir mal im Sinne dieser Pfeile, sie weiter auseinanderziehe, dann werden mehr Elemente sichtbar und zwischen diesen Elementen wird dann wieder mit Hilfe des Würfels, also des Zufalls, gewählt. Aber auch diese Maske kann ich natürlich im Laufe der Zeit über dieses Ensemble verschieben. Ganz allgemein gilt, dass für die Dauer einer Variante, wir hatten zu Anfang gesehen, dass diese Variantendauer als die Anzahl der Elemente, die überhaupt in die Partitur gelangen, definiert wird. Und für diese gesamte Dauer der Variante kann ich die Bewegung der Maskenränder von vornherein definieren. Ich kann so einen Maskenrand stellen, ich kann den Maskenrand bewegen lassen. Also ich kann etwa ein Fenster machen, das so aussieht und dann im Laufe der Variante, also um die Dauer der Variante, sich ganz sogar öffnet. So dass am Anfang nur ein einziges oder nur zwei Elemente zur Verfügung stehen und im Laufe der Zeit immer mehr Elemente zur Verfügung stehen, sodass dann also die Wahl immer willkürlicher wird, sodass einfach bis gegen das Ende hin immer mehr Elemente ins Spiel kommen, aber alle, jeweils so wie groß dieses Fenster ist, gleichberechtigt. Es gibt da keine Übergewicht irgendeines Elementes über andere, es ist gleichberechtigt. In der gleichen Weise kann ich mir vorstellen, dass ich für eine Maske mir nicht zuschiebe, so oder so zuschiebe. Man kann sie auch von der Mitte aus öffnen, von der Mitte aus zuschieben und man kann alle möglichen Bewegungen machen. Einige solcher Bewegungen sehen Sie hier im zweiten Teil der Abbildung. In diesem Fall nur ist das jetzt hier gedreht, was das Ensemble hier horizontal steht, ist hier vertikal. Sie sehen also hier, dass hier die Untergrenze sich allmählich nach oben und die Obergrenze steil nach unten bewegt, sodass sich die Maske allmählich so gewisserweise in dieser Weise bewegt, also so weit zuschiebt. Nachdem die Maske so weit zugeschoben ist, bleibt es für eine Weile konstant. Nur die Elemente, die hier sichtbar sind, die angegebenen 12% und etwa 42% der Anzahl Elemente, die in dem Ensemble vorhanden sind, dann gibt es eine neue Maske, die gibt einen anderen Ausschnitt aus dem Ensemble frei, bleibt ebenfalls konstant und dann hier am Schluss ist dann eine Maske gezeichnet, die insgesamt sich wieder zu einem Ende hin verengt. Diese Angaben sind in Prozenten, da sie sich auf jede beliebige Ensemblegröße beziehen lassen müssen. Die Zufallssteuerung in dem Programm kann so weit gehen, dass von vornherein, wenn der Komponist seine Daten gibt, nicht feststeht, wie lang dieses Ensemble tatsächlich ist. Darum kann man lediglich mit Prozenten operieren und das ist weiter kein Problem, denn wenn ich, sagen wir mal, hier habe 1% und das Ensemble ist viel zu kurz, sodass 1% bloß der Bruchteil eines einzigen Elementes wäre, dann wird das natürlich korrigiert hin zu einem ganzen sichtbaren Element. Also solche Korrekturen sind natürlich drin. Und auf diese Weise lässt sich mit den Prozentsätzen die Steuerung der Maske sehr gut organisieren.
Dann gilt dasselbe auch hier für die Zeit. Die sehen wir 1, 2, 3, 4 Masken, die insgesamt die Dauer, bitteschön.
Nur eine Zwischenfrage noch. Mir kommt das vor, als sei das einfach eine Anwendung von der Tonbandidee, dass sie verschiedene Teile aus dem Tonband rausschneiden und die dann aufkleben miteinander. Also grafisch wirkt das jetzt so. Kann das sein, dass es daherkommt?
Ja, es kommt her aus der, einfach aus der Idee, den Bereich, aus dem gewählt werden kann, verschiebbar zu machen, während der Zeit, was auch gewählt wird. Im Projekt 1 haben wir einfach, sagen wir mal, 14 Einheitsabstände und während der ganzen Dauer des Stückes, was immer das ist, also eine Sektion, wird immer aus diesen gleichen 14 gewählt. Das heißt, ich kann nicht die Beziehung zur Zeit herstellen, sodass ich eine Zahlenfolge kriege, die unumkehrbar ist. Wenn ich von vornherein aus gegebenen Anzahl Elemente, wie jetzt bei den 14 Einheitsabständen, jeweils aus diesem ganzen Bereich wähle, dann ist diese Folge der Wahlakte, an der es nicht abzusehen, vorwärts oder rückwärts geht. Das heißt, rückwärts ist ja genauso gut wie vorwärts. Hier ist er vielleicht auch genauso gut, aber es ist grundsätzlich anders. Denn ob ich die Zahlenwerte so anordne, dass ein Crescendo entsteht oder ein Decrescendo entsteht, das ist etwas, was doch grundsätzlich anders ist. Und aus dieser Überlegung kommt das her. Weil es nicht, also einfach ein, weil es geht darum, um die Elementwahl zu steuern. Wenn ich am Schreibtisch komponiere und ich will eine allmähliche Aufwärtsbewegung komponieren, dann werde ich dafür sorgen, dass ich nach und nach die tieferen Elemente weglasse und mehr höhere Elemente hinzufüge. Ich kann natürlich einfach ein Glissando machen auf der Harfe oder auf dem Klavier, aber ich kann das auch natürlich vielfältig organisieren, sodass insgesamt eine aufsteigende Bewegung in so einer Art von Wolke entsteht. Vielleicht erinnern Sie sich, bei der Besprechung von SC hatte ich hinten diese Plattform mal gezeigt, die solche Auswahl mit dieser elektronischen Komposition symbolisieren sollte. Das ist ein Vorbild eigentlich auch für diese Arbeit. Nun ist es hier so, dass was hier angezeichnet ist, das sind insgesamt 100%, das ist also die gesamte Dauer einer solchen Variante. Und für diese Gesamtdauer sind hier 4 Maskenformen programmiert worden. Und diese Anzahl 4, die heißt dann in den in diesen Formularen, die man zu behandeln hat, D, warum D weiß ich nicht, aber D gibt das jedenfalls die Größe, die man angeht, 4. Und dann muss der Computer natürlich vorher wissen. Und dann für jede Maske brauche ich 4 Elemente. Diese beiden A1, A2 und Z1, Z2. Dann für die zweite A1, A2, Z1, Z2. Und so kann man diese Massenbewegungen von vornherein festlegen, wobei auch die Zeit, weil auch die Zeit variabel ist, wiederum in Prozenten angegeben ist. Also insofern ist das ein völlig neues Prinzip, was es im Projekt 1 nicht gab. Und mir schwebte vor, dass es auf diese Weise möglich sein müsste, den Zeitverlauf besser in den Griff zu bekommen, sodass die Folge der Werte in einer Partitur nicht mehr, irrelevant gegenüber der Zeit sind, sodass man dasselbe Stück genauso gut rückwärts spielen könnte, weil es genau dasselbe Bildungsgesetz widerspiegelt als die Vorwärtsbewegung, während in diesem Fall, wenn ich diesen Maskenablauf nicht so spiele, sondern von hinten nach vorne spiele, da kommt etwas grundsätzlich anderes heraus. Nicht nur eine Art von Variante, wie bei einer beliebigen Zufallsfolge, sondern da wird wirklich ein Prozess völlig umgekehrt. Ich habe also auf diese Weise eine bessere Beschreibung des tatsächlichen Zeitverlaufes, weil ich die Folge der Elemente in der Zeit festgelegt wird und nicht nur ganz global in dem Sinne, dass kein Element darf wiederholt werden oder es dürfte nicht wiederholt werden oder ein Element darf nur häufiger vorkommen als ein anderes. Das ist doch qualitativ eine andersartige Bestimmung. Das ist das, was hier eigentlich noch deutlich zugekommen ist. Die anderen Parameter, die brauchen wir nicht im Einzelnen durchzunehmen. Die Einsatzabstände, die Dauern, Chaos und Dynamik und so weiter, die alle entsprechen eigentlich diesem schematischen Modell, was ich ganz am Anfang schon gezeigt hatte. Lediglich das Instrument und die Harmonik, die haben eine besondere, etwas ausführlichere Behandlung erfahren, weil sie, ich nenne das eigentlich gerne die Klavierauszugparameter, das sind die, aus denen Klavierauszüge bestehen, Zeit und Tonhöhen.
Die Dynamik wird dann noch dabei geschrieben, aber damit hat sie es eigentlich auch. Und man kann doch erstaunlicherweise mit einem Klavierausdruck den Gehalt und den Geist und den Ablauf eines Stückes doch außerordentlich gut wiedergeben. Ich meine, wenn jemand aus einem Klavierausdruck ein Stück aus einer Heidensymphonie spielt, dann habe ich keine Sekunde an Zweifel darüber, welches Stück es ist. Obwohl doch alles Wesentliche für den normalen Musikhörer, Wesentliche, nämlich die Instrumente und so weiter, fehlen.
Ja, aber spielen Sie mal eine Taste, das kann verlangt im Klavierausdruck.
Ja, okay. Also Klavierausdruck in diesem klassischen Sinne, wo sich diese Abstraktion eben noch ermöglichen lässt. Irgendwann hört das natürlich auf. Ich meine, von meinem Essay kann man auch kein Klavierausdruck machen, natürlich. Also sehen, was ich meine. Ja, das ist das, was hier grundsätzlich schon einmal in Projekt 2 über Projekt 1 hinausgeht, was allerlei merkwürdige Folgen hat. Denn es wird auf diese Weise der resultierende Partiturtext wesentlich eindeutiger und vollständiger festgelegt als vorher, sodass man meinen könnte, das ist doch auch zum Vorteil und im Sinne des Komponisten, dann hat er hinterher nicht die vielen Entscheidungen während der sogenannten Interpretationsphase bei Projekt 1. Man kann das auch anders sehen, dass einem diese Interpretationsphase dadurch gerade fehlt. Und das ist eigentlich der Effekt, den es auf mich in allererster Linie gemacht hat, sodass mir die Gewöhnung an Projekt 2 wesentlich schwerer gefallen ist als an Projekt 1. Naja, ich meine, letzten Endes natürlich könnte eine solche Entwicklung utopischerweise so verlaufen, dass man eine Art von Formel, also einen Datensatz und Verlaufsbestimmungen so einem Computerprogramm mitgibt und dass dieses Programm dann die Musik vollständig zu Ende komponiert, schön in Takte einteilt und mit Phrasierung versieht und möglicherweise auch noch schön sauber abdruckt, Stimmen rauszieht, sodass man es bloß noch auf die Notenpulte zu legen und abzuspielen braucht. Es ist eine faszinierende Utopie. Ich bin noch nicht mal sicher, dass ein Komponist damit unbedingt
nicht einverstanden sein müsste, denn es ist sein Werk, er hat ohne sein Zutun, ohne die spezifischen Daten, die er angegeben hat, wäre dieses Stück nicht entstanden.
Aber es würde wahrscheinlich doch dem Komponisten eine Menge Tätigkeit entfalten, die für ihn eigentlich den kompositorischen Akt darstellen. Nämlich das Hin und Her des Gedankens, das Hinschreiben und wieder ausradieren, deine Gedanken entwickeln, am Stück entlang sozusagen mitentwickeln. Einschließlich dessen, was der Maler Willy Baumeister mal den schöpferischen Winkel genannt hat, in dem man während der Arbeit von seinem eigentlichen Ziel doch abkommt und irgendwo anders ankommt, als man eigentlich hin wollte. Aber wer weiß, wenn ich sehe, wie rasch sich die Komponisten, die früher mal elektronische Musik machten, heutzutage an Computern und solchen Mischpulten zu schaffen machen und praktisch nur noch auf Knöpfe drücken, dann, und sich daran offenbar völlig gewöhnt haben, sodass sie all die Arbeitsgänge, die in einem analogen Studio nötig waren, gar nicht mehr vermissen. Naja, sie kennen es ja auch schließlich nicht mehr anders. Dann frage ich mich, ob sich nicht das Verhältnis zwischen Komponist und seinem Produkt im Laufe der Zeit einfach verschiebt. Durch schlichtweg die technischen Umstände der Herstellung eines Musikstückes. Naja, das sind nur so Gedanken, die einem dabei durch den Kopf gehen. Ich sehe, dass es gegen 3:30 ist und es scheint mir, dass dies dann vielleicht ein geeigneter Augenblick wäre, um diese Betrachtung abzubrechen, die wir dann bei nächster Gelegenheit fortsetzen können. Es sei denn, dass gerade noch eine dringende Frage auf Ihren Lippen schwebt.